Ich möchte, dass man die Patienten und Patientinnen, die nebenbei auch bei Amazon mobil shoppen, bei Zalando und einem Mobile First Journey gewöhnt sind an vielen Stellen, dass man das auch einfach im Healthcare denkt. Und deshalb haben wir ganz bewusst immer auch die Projekte gemischt, damit man nicht in dieses Silo-Denken verfällt.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Wenn wir über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen, hören wir leider immer noch, das dauert noch, das dauert. Für mich ist das natürlich als Tech-Fan schwer zu ertragen, denn technologisch sind wir längst so weit. Doch die Umsetzung im medizinischen Alltag hinkt hinterher. Ein Paradebeispiel: generative KI. Theoretisch könnte sie die Kommunikation mit Patientinnen revolutionieren. Praktisch wird sie aber nur schleppend umgesetzt. Wieso eigentlich? Eine Expertin, die diese Lücke zwischen Vision und Realität schließen will, Dr. Anja Kohnhäuser. Sie ist Mitbegründerin und Partnerin der Digitalstrategieberatung OMAX. Sie hat bereits mit über 150 Kliniken und Pharmaunternehmen gearbeitet und Digitalisierungsprojekte umgesetzt. Was sie dabei gelernt hat, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Ganz herzlich willkommen, Dr. Anja Kohnhäuser.
Hallo, liebe Andrea, ich freue mich, dabei zu sein.
Anja, wir haben ja ein neues Format, Fakt oder Fantasie. Ich möchte dich gleich mit einem kleinen Quiz challengen zum Auftakt. Was glaubst du, wie viele Amerikaner haben sich im vergangenen Jahr lieber über Online-Plattformen medizinischen Rat gesucht, anstatt einen Arzt aufzusuchen?
Gute Frage. Ich antworte mit einer Prozentzahl. Mhm. Ich würde sagen 80%.
Oh, das gibt's doch nicht. Das ist ja wohl eine Punktlandung.
Wirklich?
Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was Schwierigeres raussuchen. Naja, du hast vollkommen recht. Das fand ich echt viel, 80%, weil das dann tatsächlich ja auch großes Vertrauen genießt, offensichtlich. Mhm. Und weitere Studie von Tepra, erstaunlicherweise vertraut mehr als einer von 8 Amerikanern auf den medizinischen Rat von ChatGPT anstelle eines Arztes. Das finde ich irgendwie schon wegweisend. Oder wie siehst du das?
Da stimme ich dir zu. Ich habe ähnliche Studien gelesen. Wir haben uns ja vorher nicht abgestimmt, aber das deckt sich mit dem, was ich auch gelesen habe und wie ich auch den US-amerikanischen Markt im Speziellen wahrnehme. Jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich eine Bandbreite an Themen, die man so in ChatGPT eingeben kann, von einem auffälligen Muttermal bis hin zu einer größeren Schmerzen, die man gegebenenfalls hat. Aber wenn man sich so überlegt, dass man mal schnell was nachschaut, dann kommt man, glaube ich, schon auch in Deutschland, sieht man ja auch, sehen wir auch in unserer täglichen Arbeit, dass der sogenannte Dr. Google schon auch gerne genutzt wird, um sich mal zu orientieren. Aber er hat natürlich auch einen Ruf mit Geschmäckle sozusagen, dass man es vorsichtig genießen muss.
Absolut. Wir haben hier auch in unserer Beratungsarbeit für unsere E-Health-Unternehmen benutzen wir natürlich auch sehr viel KI und auch für die Auswertung von Daten. Und ich finde es manchmal schon krass, was da so rumfabuliert wird immer noch. Ne? Also kann man nur eine Warnung aussprechen, nochmal genau hingucken und nochmal einen Gegencheck machen, dass vieles in der Kausalität einfach von der AI gar nicht so richtig erfasst werden kann, wie wir es meinen. Und dann kommen da schon manchmal ganz interessante Hochrechnungen und Korrelationen raus, die so gar nicht existieren, weil es einfach Unsinn ist. Aber nichtsdestotrotz, hast du das selber auch schon mal gemacht? Hast du schon mal Ada Health oder was auch immer, einen Symptomchecker oder auch tatsächlich ChatGPT genutzt für deine eigene Gesundheit?
Habe ich absolut. Und ich habe auch 3 kleine Kinder. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich nutze auch gerne mal, wenn es in Richtung Hausmittel geht, zur Behandlung von Husten, zur Behandlung von einem Ausschlag oder so, schaue ich auch gerne mal einfach rein. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich schreibe dann auch eine E-Mail an den Kinderarzt, um das einmal kurz abzuklären, wenn ich doch etwas besorgter bin. Aber nutze ich natürlich auch.
Okay, klar. Also dieses ganz klassische Komplementärnutzung, was ja auch in vielen KI-Anwendungen im Krankenhaus schon besteht, ne? Also, dass der Intensivarzt sich nochmal vergewissert, eine Unterstützung bekommt bei der Diagnoseerstellung. Ich würde total gern, bevor wir so in die Zukunft schauen, weil wir haben jetzt sehr viel auch über was alles möglich wäre in der Anmoderation auf jeden Fall schon gesprochen. Und ich würde total gerne mal eine aktuelle Patienten-Journey, also nehmen wir mal an, ich muss ins Krankenhaus, weil mein Blinddarm ist entzündet, so ganz banal. Was ist denn jetzt schon möglich mit KI in der Patientenkommunikation? Also von ich werde aufgenommen bis ich werde entlassen.
Ja, sehr gerne. Also, und das ist auch ein tolles Beispiel, Andrea, das du da erwähnst, weil ich glaube, bei KI geht es auch darum, sowohl den Einzelfall zu betrachten, was man so für den einzelnen Patienten und die Patientin tun kann, aber natürlich dann auch über unterschiedliche Kohorten hinweg, was getan werden kann. Wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, haben wir häufig die Situation auf unseren Projekten, dass beispielsweise, wenn es um Aufnahme, Anamneseprozesse geht, dass viele ihre Unterlagen nicht zusammen haben an einem Ort, dass es unterschiedliche Ärzte gibt, die vorher die Befundung durchgeführt haben. Da waren vielleicht Radiologen dabei, da wurde man auch mal gerönt. Dann hat man beim Hausarzt liegen. Wo hat man jetzt nochmal das letzte Blutbild? Also da kann man heute schon mit unterschiedlichen Plattformen seine Daten selber sammeln. Und hat natürlich jetzt auch mit der elektronischen Patientenakte da in der Zukunft einen Ort, wo das gesammelt wird. Aber es gab ja jetzt auch schon in den letzten Monaten und auch Jahren, wo wir das noch nicht so an einem Ort hatten, die Möglichkeit, das zu bündeln. Das sehen wir natürlich, dass die Patienten und Patientinnen, die da schon offen waren vorher, schon einen sehr großen Vorteil haben, einfach durch die Bündelung der Informationen rund um ihre eigenen Vitaldaten.
Ja. Wie ist das bei dir? Also ich muss gerade total schmunzeln über mich selbst, weil ich habe meine Befunde in meinem Ordner. Ich habe nur einen Papierordner zu Hause, wo ich alle meine, also sowas wie Sozialversicherungskarte, meine Kontodaten und irgendwie auch so einen kleinen Abschnitt mit medizinischen Ergebnissen und wichtigen OP-Berichten oder irgendwas. Da ist ja noch nichts digitaler. Also ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wo ich das abspeichern sollte, außer auf Google Drive oder auf irgendeinem Server.
Das habe ich auch so gemacht. Also ich war jetzt vor einem Jahr, habe ich nochmal Nachwuchs bekommen und ich glaube, meine Schwangerschaft ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel. Da habe ich wirklich ganz konsequent alles, was ich in Papierform ja bekommen habe, weil man durfte mir ja teilweise die Blutwerte gar nicht mal per E-Mail schicken. Das habe ich dann sozusagen auf einem ausgedruckten Bogen in der Praxis abgeholt, habe das dann abfotografiert und dann digital für mich gespeichert und dann aber zumindest an einem Ort digital gesammelt, nach Datum sortiert, sodass ich zumindest einen eigenen Ort kreiert habe, an dem ich alle meine Informationen habe. Es gibt Apps, da kann man solche Sachen auch schon speichern und hochladen.
Kannst du mal Namen sagen?
In der Schwangerschaft habe ich zum Beispiel auch mit Kelea viel gearbeitet und habe da viele Sachen hochgeladen und gespeichert. Ich weiß, dass auch die Kollegen von gesund.de jetzt an so einer Plattform-Idee auch arbeiten und sich da eben in die Richtung entwickeln, dass es einen Ort gibt. Aber auch bei Doctolib kannst du in der App schon deine Sachen speichern und schon an den, kannst auch teilweise schon einen Anamnesebogen ausfüllen und an den Arzt schicken. Da gibt es schon die richtigen Entwicklungen sozusagen in diese Richtung, damit man in der Lage ist, es immer mehr zu digitalisieren und zu dokumentieren an der Stelle ja auch.
Also dann gehen wir mal davon aus, ich habe das gemacht und ich habe jetzt bin jetzt akut eingeliefert und gebe dann zum Beispiel den Pfad zu meinen Dokumenten, gebe ich dann in der Notaufnahme ab oder wo auch immer. Was passiert dann?
Man hat dann die Möglichkeit, natürlich das alles einzusehen. Man kann sich gegebenenfalls nochmal das Blutbild vor Ort nochmal extra zu machen sparen, weil es eben eins gibt, das vielleicht ein paar Tage alt ist.
Okay,
je nachdem, welche Werte man betrachtet. Also Werte schwanken sehr stark.
Ja. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel, wenn man eine Blutgruppenkarte hat in seinem Portemonnaie, dass trotzdem nicht, also nur im äußersten Notfall, aber trotzdem nochmal eine Gegenprobe gemacht werden muss, bevor eine Blutkonserve gegeben wird.
Das stimmt. Das ist ja ein Extremfall. Also das ist natürlich schon so, bevor man da...
Wird das mit der Patientenakte dann anders?
Ich hoffe. Also meine Erwartung wäre es, ja, weil ich davon ausgehe, dass man zum ersten Mal die Möglichkeit hat, auf strukturierte, saubere, reine Daten zuzugreifen. Wir haben ja heute das Problem mit diesen Insellösungen und das ist auch das, was ich ja heute noch mache in meinem Daily Doing. Wir bauen Insellösungen für Unternehmen, die ihre Digitalisierung nach vorne treiben wollen. Aber wir haben ja mit dem E-Rezept, mit der elektronischen Patientenakte, jetzt auch mit dem Europäischen Raum für Gesundheitsdaten, mit dem EHDS, endlich mal die Möglichkeit, auf europäischer Ebene einem internationalen Standard folgend wirklich auch Daten strukturiert zu erheben und auf diese Daten dann entsprechend zuzugreifen. Aber man muss sich natürlich auf diese EU-Infrastruktur am Ende dann auch einlassen, damit man davon auch profitieren kann.
Gehen wir mal zurück zu dem Fall.
Ja.
Das sind ja jetzt leider unstrukturierte Daten.
Richtig.
Was macht der Arzt dann jetzt damit?
Der Arzt sichtet die, nimmt die natürlich mit auf, analysiert und nimmt sich auch sein Bild mit. Es ist sicherlich ein deutlich more educated Absprungpunkt für den Arzt, wenn er in der Lage ist, diese Daten zu sichten. Das würde ich definitiv sagen. Und dann muss der Arzt aber natürlich entscheiden, wie du gerade auch gesagt hast, brauche ich jetzt wirklich nochmal einen Check, welche Blutgruppe, bevor ich jetzt eine Blutkonserve, wenn ich so etwas brauchen würde.
Ja, oder gut,
würde.
Beim akuten entzündlichen Prozess ist jetzt vielleicht genau. Dann auch das Beispiel nicht so ideal, aber wenn es eine geplante OP ist, dann wäre das ja nicht mehr nötig. Also eine gute Vorbereitung.
Richtig, richtig.
Du sagst ja auch, dass ihr die Kommunikation zwischen Arzt und Patient verbessert. Ist das dann jetzt ein Beispiel dafür oder geht das auch noch weiter?
Das geht auch noch weiter. Also wir haben auch Situationen, ich habe jetzt ein Unternehmen kennengelernt, da geht es auch darum, die Aufklärungsgespräche in die jeweilige Landessprache der Patientinnen zu übersetzen. Häufig scheitern ja diese Gespräche daran, dass das der Gegenüber oder die gegenüber sitzt, gar nicht genau versteht, was jetzt genau mit dem Blinddarm gemeint ist, was da genau entzündlich ist, was genau passiert. Und das Latein der Mediziner ist schwer zu verstehen. Gleichzeitig haben die Mediziner wenig Zeit, um die Patienten aufzuklären. Die müssen ja teilweise in 15 Minuten den Befund erklären, dann die Behandlung erklären, die weiteren Schritte erklären und das dann in einem Deutsch, das auch häufig für jemanden mit Migrationshintergrund beispielsweise sehr schwer verständlich ist. Das heißt, es ist auch total toll, dass man heute schon mit KI in die Möglichkeit kommt, das in der jeweiligen Landessprache zu erklären. Und den Patienten und Patientinnen das auch mit nach Hause geben kann. Das heißt, sie können sich das zu Hause auch nochmal anhören beispielsweise und besser verstehen, was eigentlich genau passiert. Das finde ich zum Beispiel ganz großartig als Möglichkeit, die uns KI an der Stelle bietet, weil da wenig passieren kann. Da geht es einfach um einen Standardprozess, das ist die Aufklärung. Und die gibt es dann eben in unterschiedlichen Sprachen ganz klar verständlich.
Da könnte man natürlich dann auch tatsächlich mit Videocontent arbeiten, der idealerweise noch in einer Aufnahme-App oder in einer Patienten-App abgelegt wird. Da gibt es ja auch schon sehr interessante Unternehmen wie Emento oder andere Anamnese-Software, die dann ja genau das auch abspielen könnte. Genauso von der Pflegedienstleitung, ja, eine Intro der Klinik, genauso wie natürlich die Aufklärung von einem Arzt. So, also ich habe mein OP-Hemd an und liege in meinem Bett. Warte auf die Operation. Kommt da noch mehr KI?
Ich glaube, der ganze Aufklärungsprozess geht ja auch über den Verlauf im Krankenhaus hinweg. Also das heißt, man kann die Patienten und Patientinnen auch während ihres Verlaufs innerhalb der Klinik mit einem iPad beispielsweise die ganze Zeit auch aufklären, was jetzt genau passiert. Weil auch wenn ich das zu Hause gelesen habe, dann in dem Moment, wenn ich wirklich das OP-Hemd anhabe, die Nerven liegen blank, man ist nervös. Wir kennen das ja alle. Man weiß nicht genau, was passiert. Einfach auch sozusagen die Lage genau zu verstehen und zu verstehen, was hier passiert, um auch selber besser mithelfen zu können. Stichwort, seien Sie bitte nüchtern. Also auch dieses, sich daran zu erinnern, was bedeutet genau nüchtern? Heißt das, dass ich jetzt auch nichts trinken darf? Wann darf ich das letzte Glas Wasser trinken? Das sind ja alles so Themen, die dann auch schnell mal so einen minutiös geplanten Ablauf in einer Klinik ins Wanken bringen. Wenn die Patientin dann sagt, ich habe jetzt aber vor einer Stunde einen Kaffee getrunken, genau, dann geht es los und das kostet Zeit und die haben wir im Zweifel nicht. Und dann müssen wir genau gucken, was machen wir dann jetzt auf der Anästhesie-Seite? Wie begegnen wir dem? Und deshalb ist diese KI natürlich auch in der Lage, die Patienten und Patientinnen genau in diesem Kernmoment, wo sie auch ihren Beitrag leisten müssen und sich genau auch an die Regeln halten müssen, aufzuschlauen, zu trainieren und mit den Patienten diesen Weg zu gehen, dass das gut läuft.
Das hört sich jetzt ja noch so ein bisschen nach einer Patient Journey an. Das ist ja wahrscheinlich sehr generisch, ne? Also KI kann ja eigentlich viel mehr. Wie ist es denn mit auch Vorhersage zum Genesungsverlauf? Wird das auch schon eingesetzt oder ist das auch noch so eine Vision?
Das wird heute schon eingesetzt, sehr aggregiert und sehr auf der Metaebene. Aber sobald wir auch in der Lage sind, ich hatte gerade schon diese EU-Infrastruktur angesprochen, ich erwarte schon, dass gerade wenn wir dann wirklich auch in der Lage sind, auf diese strukturierten Gesundheitsdaten zuzugreifen, und wir werden jetzt ab 25 sehen, dass einfach die elektronischen Gesundheitsakten viel besser befüllt werden. Je mehr Leute es gibt, also die Penetration vom E-Rezept war ja wirklich auch sehr erfolgreich, auch wenn es sehr viele kritische Stimmen gab. Aber ich glaube auch gerade jetzt in diesem Bereich aggregierte Daten, strukturierte Daten, kann man dann auch diese Genesungsverläufe aufgrund von gewissen Indikationen, Gewicht des Patienten und der Patientin, das Alter, die Vorerkrankungen, die Reaktion nach der letzten Operation. Also da gibt es dann sowohl Indikatoren, die allgemeinerer und generischer Art sind, wie Alter und Geschlecht oder Vorerkrankung, aber natürlich auch individuelle Einflussfaktoren, wie hat sie denn das letzte Mal auf eine Narkose reagiert? Das kann da natürlich alles berücksichtigt werden.
Ich glaube auch inzwischen ja sogar aktuelle Biomarker und Vitalzeichen. Ne? Also es gibt ja schon so Prognose-Software, die ja auch mit KI-Daten auswertet und Muster erkennt. Und wenn sich zum Beispiel eine Sepsis ankündigt, vielleicht sogar in der Lage ist, das einfach auch ein bisschen früher zu erkennen und das Fachpersonal auch vorzuwarnen. So, dann werde ich entlassen. Ist da auch noch KI drin?
Absolut. Also KI hat die Möglichkeit, zum einen die ganzen Dokumentationen aus dem Krankenhaus, aus dem Klinikum an die betreuenden Ärzte weiterzuleiten und Ärztinnen. Also dass man dann sagt, die Arztbriefe und das alles, was so klassisch geht, normalerweise auch per Post. Aber natürlich kann man das auch mit KI sehr effizient und auch in Real-Time sozusagen abdecken, je nachdem, wie akut das dann ist, dass man auch gleich mit der Nachbetreuung und der Nachsorge starten kann.
Aber wo ist denn da KI drin? Würde dann die KI quasi meine ganzen Befunde auswerten und einen individuellen Reha-Plan zum Beispiel, also bei Blinddarm ist es jetzt vielleicht nicht so passend, aber so einen individuellen Nachbehandlungsplan erstellen, oder?
Genau, individuellen Nachbehandlungsplan auf Basis des wie es einem jetzt auch ging und wie auch die Dokumentation der Ärzte, der behandelnden Ärzte und Ärztinnen im Klinikum war.
Okay, das hört sich ja schon mal ganz konkret an. Dann reden wir ja gar nicht so viel von Visionen, sondern tatsächlich ja von konkreten Ansätzen. Nur du sagst halt auch, es gibt noch sehr viele Insellösungen und wir brauchen mehr strukturierte Daten. Aber da stimme ich dir zu, dass mit der Einführung der EPA auch tatsächlich wir wahrscheinlich exponentiellen Datenwachstum bekommen und dann natürlich sehr viele Daten auch zur Verfügung stehen. Was schätzt du, wie viele Leute werden von ihrer Opt-out-Option Gebrauch machen?
Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Ich hoffe, ich habe ehrlicherweise ein bisschen darauf gewartet, wie das E-Rezept ankommt. Ich muss sagen, ich bin wirklich, finde es toll, wie die Penetration jetzt schon vonstatten geht und wir schon 420 Millionen E-Rezepte in diesem Land hatten und es wirklich super schnell geht mit der Penetration.
Gut, dass du die Zahl nochmal sagst. Das fühlt sich gut an,
muss ich auch sagen. Das ist wirklich so, dass ich mir denke, die Leute, glaube ich, verstehen jetzt auch, dass, was da an Möglichkeiten entstehen. Ich glaube, dass wir am Anfang wahrscheinlich schon so 40% Leute haben, die die Opt-out-Option wählen.
Echt? Also ich sag 5.
Okay, dann müssen wir uns nochmal sprechen.
Ja, wir wetten um eine Flasche Cremant, das mache ich immer am liebsten.
So machen wir das.
Sehr schön. Es gibt in China bald ein Krankenhaus mit Roboterärzten. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch von gelesen. Ja. Es soll irgendwie kurioserweise 3 echte Pflegekräfte geben und 30 Roboterärzte.
Ja.
Und die sollen irgendwie 2000 Patienten am Tag oder so behandeln können. Also verlinken wir auch hier in den Shownotes. Ich fand das total weird, aber das ist auch keine Fiktion, sondern das soll wirklich irgendwie, sollte auch im Herbst, glaube ich, also jetzt in Betrieb gehen. Wird das irgendwann normal sein? Und werden wir das auch erleben? Also ich bin 50 jetzt, werde ich das erleben?
Ja und ja. China hört sich für uns so weit weg an. Andrea, ich habe einen ganz konkreten gleichen Use Case hier in Deutschland zusammen mit einem Kunden aus der ambulanten Pflege vor ein paar Wochen kennengelernt.
Nein.
Also es ist gar nicht so weit weg, sondern heute schon.
Der wird direkt eingeladen hier über diesen Kanal jetzt zu diesem Podcast.
Super, da tauschen wir gleich noch die Kontakte aus.
Unbedingt.
Also nochmal kurz zurück zu dem Roboter. Also ich glaube, übergeordnet versuchen wir ja unser Fachkräfteproblem einfach zum gewissen Grad mit KI in den Griff zu bekommen. Und daran ist ja erstmal nichts Falsches daran, wenn es eben Bereiche betrifft, wo wir sagen, KI kann uns helfen, den Fachkräftemangel auch an der Stelle besser zu managen. Roboter hört sich jetzt natürlich in einem sehr menschlich geprägten Bereich sehr, sehr kalt und distanziert an und keiner hat im ersten Moment irgendwie Lust, sich mit Robotern im Bereich der Pflege, wo es auch um Fürsorge geht und Herzlichkeit und Mitgefühl, damit zu beschäftigen. Wir sehen aber auch, dass wir heute schon jeden Tag in Deutschland passierend Roboter auch im Einsatz haben, in Operationssälen, im Augenklinikbereich, im Bereich der Chirurgie. Da ist, glaube ich, dann der Weg, wenn man das so aufbaut und so herleitet, dass Roboter eben auch sehr genau arbeiten können.
Und auch keine Pausen brauchen, ne?
Keine Pausen brauchen, ganz genau arbeiten, zuverlässig arbeiten. Ich glaube, da muss man die Diskussion erstmal so ein bisschen so einleiten und muss dann auch überlegen, was können Roboter eigentlich tun, ohne dass dieses Menschliche und dieses ich fühle mich gut umsorgt und ich fühle mich auch gut betreut in einem klinischen Umfeld, ohne dass das verloren geht. Und diesen Weg sehe ich ganz klar, auf jeden Fall, und sehe nicht, dass wir für jedes kleine bisschen wirklich eine Pflegekraft, eine menschliche Pflegekraft brauchen, die die Patienten und Patientinnen in den einzelnen Räumen, in den einzelnen Betten versorgt.
Ich kann dir nicht so ganz zustimmen. Ich bin ja selber auch lange in der Klinik tätig gewesen im Pflegebereich und ich finde es weird, dass es 3 Pflegekräfte und der Rest sind Roboterärzte sind. Also das irritiert mich daran so ein bisschen, weil ich stimme dir total zu, dass natürlich ein Teil, da gibt es ja auch Studien dazu, dass ein Teil der Genesung auch mit natürlich Emotion und Empathie und aufgehoben fühlen und Sicherheit zu tun hat. Gut, vielleicht ist das jetzt ein Extrembeispiel und es wird sich dann wie alle Technologie, ne, erst sind wir alle total heiß und stretchen das, bis man denkt, das ist jetzt aber auch too much. Vielleicht wird es dann irgendwie so 15 Roboterärzte oder Avatare oder was es dann ist und 15 echte Ärztinnen und Ärzte mit vielleicht auch ein paar mehr Pflegekräften. Das wäre so mein Szenario.
Absolut.
Weil wir reden ja auch von vielen Tätigkeiten, die einfach ein Mensch brauchen. Also wenn ich daran denke, umlagern, Betten machen, Essen bringen, das richtige Essen bringen, für Sicherheit sorgen, vielleicht auch so ein bisschen so ein Companion, ne, Avatar, was auch immer. Das kann man sicherlich alles mit Technologie abbilden, aber so dieses, dass ein Mensch einem auch mal quasi Fürsprache gibt, wenn es eine schlimme Diagnose zu verkünden gibt oder wenn man eine große Angst vor einer wirklichen großen OP hat oder ähnliches, das ist ja auch bekannt, dass das auch den Ausgang einer OP zum Beispiel beeinflussen kann, ne? Wenn der Patient sich in einer sicheren Situation wähnt oder wenn er einfach wahnsinnig viel Angst hat.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich würde auch sagen, 100% sind wir da einer Meinung, dass es ein gewisses Missverhältnis ist in dem Beispiel, das du gerade skizziert hast. Das würde ich so auch nicht sehen, aber dennoch sehe ich schon Use Cases, wo ich sagen kann, ähnlich wie du, also da gibt es jetzt zum Beispiel Betten machen etc., da geht zwischenmenschlich
ja,
nichts
und
verloren.
Auch wahnsinnig viel Logistik und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Beispiel, was du gebracht hast mit dem im Krankenbett den Patienten als smarten Patienten in die Genesung mit einzubeziehen. Ich hatte tatsächlich einen Krankenhausaufenthalt auch während Corona. Das war aber eine geplante OP und ich war sowieso total einsam, weil ich in einem Einzelzimmer lag. Und ich durfte ja auch keinen Besuch bekommen. Und einmal am Tag kam ein Belegarzt und das waren immer andere jeden Tag. Und der hat bei mir Visite gemacht und hat teilweise sich auch das falsche Körperteil angeguckt, um das mal so nebulös zu lassen. Und da wäre ich froh gewesen, wenn es so eine KI-Anwendung gibt, die mich so guidet, ne? Über vielleicht auch mit so kleinen Fragebögen. Hast du noch Schmerzen? Wie ist dein Schmerzniveau von 0 bis 10? Und dann auch einfach vielleicht in meine kleine Genesungsdiagnostik und Therapie einfach auch mit zu partizipieren.
Ja, absolut.
Also das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich habe auf der South by Southwest in Texas auch wirklich interessante Avatar-Anwendungen gesehen, die einen ganz schnell in eine emotionale Beziehung bringen. Also teilweise auch wirklich mit Fotos, die man dann auch mit Menschen bestücken kann, die man kennt. Und das ist wirklich krass, ja, wie schnell der Mensch dann auch sich adaptiert.
Ja, und auch in dem Beispiel mit der KI, die zum Beispiel die Aufklärungsgespräche und auch die Begleitung, bleiben Sie bitte nüchtern, denken Sie bitte daran, dass Sie das Hemd anziehen. Da kann man natürlich auch als Avatar das Gesicht des Arztes nehmen, der sozusagen die Therapie leitet, um dort auch dennoch so eine gewisse Nähe herzustellen.
Ja, super spannend. Ich möchte jetzt aber, um auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hier nochmal einen Einblick zu geben in deine Projekte. Wir haben ja gesagt, du hast 150 Kliniken und Pharmaunternehmen schon beraten. Mich interessieren jetzt insbesondere die Kliniken. Du kommst da mit einem Koffer KI rein, sage ich jetzt mal so ein bisschen bildlich gesprochen. Also wir alle kennen ja auch Krankenhäuser, ne? Wer sitzt denn da vor dir und wie beginnst du eigentlich so ein Projekt?
Also das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Wir haben ganz unterschiedliche Ansprechpartner auf der Gegenseite. Manchmal ist das das IT-Department oder das Tech-Team, das gerne da mehr machen möchte, aber einen Partner braucht, der mit Köpfen und Händen kommt, weil sie selbst eigentlich nicht in der Lage sind, die Themen neben dem täglichen Geschäft noch umzusetzen.
Das heißt, ja, da ist es dann schon viel mit Security zu tun, ne?
Genau, die haben viel mit Safety, Security zu tun und die wissen auch schon, haben ihre Hausaufgaben teilweise gemacht und wissen, was sie tun möchten und wo sie ansetzen möchten. Beispielsweise, dass sie sagen, wir möchten gerne das ganze Thema Appointment Booking und den ersten Check-in der Patienten und Patientinnen möchten wir durchdigitalisieren. Da fällt gerade so wahnsinnig viel Arbeit bei uns an. Das gibt's heute schon schneller und da gibt es auch schon Technologien und Tools. Helft uns doch bitte mal, unterschiedliche Technologien zu verknüpfen und auch die Informationen von einer Stufe zur nächsten weiterzugeben, um dann schneller zu sein in dem Onboarding und ressourcenschlanker dieses Onboarding der Patienten und Patientinnen abzuliefern.
Ja, und auch nervenschonender, weil der jetzige Aufnahmeprozess in Krankenhäusern ist ja leider wirklich auch mit viel auf irgendwelchen Stühlen rumsitzen. Das wäre natürlich schön, wenn man einen Teil davon zu Hause erledigt und ein anderer Teil wirklich auch total gut durchgeplant ist. Ich sage ja immer, das gibt es schon in der Travel-Branche seit ewigen Zeiten. Da hat der Kapitän, gibt auch in der App von der AIDA eine kleine Ansprache. Und das hört sich jetzt so despektierlich an, aber am Ende des Tages ist es von der Technologie in der Basis vom Use Case erstmal sehr ähnlich. Natürlich gibt es viel stärkere Datenschutzauflagen und auch eine Anforderung, die vielleicht über Schnittstellen dann nochmal größer sind. Aber es hat sich schon mal jemand sowas ausgedacht.
Absolut. Das ist auch ein Grund, vielleicht noch kurz auch Sidestep, warum in meinem Healthcare-Team nicht nur Healthcare-Cases bearbeitet werden, sondern auch eben Kunden aus dem Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich, Kunden aus dem Automotive- oder Travel-Bereich, weil sich dort der Digitalisierungs-Lifecycle in einem ganz anderen Stadium befindet. Und ich möchte, dass man die Patienten und Patientinnen, die nebenbei auch bei Amazon mobil shoppen, bei Zalando und einem Mobile-First-Journey gewöhnt sind an vielen Stellen, dass man das auch einfach im Healthcare denkt. Und deshalb haben wir ganz bewusst immer auch die Projekte gemischt, damit man nicht in dieses Silo-Denken verfällt.
Smart. Also das ist ja übrigens auch mal so ein kleiner Eigenwerbungsblock. Unser Ansatz bei unserem Afterwork von The Medical Network, wo wir tatsächlich auch E-Health und Tech zusammenbringen. Also ganz bewusst auch Leute aus dem Gaming-Bereich, aus dem E-Commerce, aus dem Travel-Bereich, aus unserem Netzwerk auch ansprechen und sagen, Mensch, komm doch dazu. Wir sprechen über Technologie, die Menschen erreichen soll. Ja, und die Use Cases sind ja, wie du schon so schön sagst, meistens angelernt. Deswegen finde ich den Ansatz sehr smart. Jetzt sprechen wir nochmal über die anderen Zielgruppen. Also sei es der medizinische Direktor. Ist der auch dabei? Was wünscht der sich denn?
Der möchte gerne, wenn es zum Beispiel eine Klinikkettenstruktur ist mit einzelnen unterschiedlichen Standorten, haben wir häufig mit dem Medical Board oder mit dem medizinischen Direktor die Diskussion, dass die, wenn die auf der globaleren Ebene angesiedelt sind und die einzelnen Standorte auch betreuen, verstehen wollen, was passiert denn eigentlich in den einzelnen Häusern? Was macht denn einen Standort erfolgreich? Was macht einen Arzt, eine Ärztin erfolgreich? Was haben wir für einen Patientenmix? Das klingt jetzt im ersten Moment nur nach einer Datenherausforderung und weniger nach künstlicher Intelligenz. Das ist es auch. Also häufig starten wir erstmal damit, die Daten über einzelne Standorte hinweg überhaupt mal zu harmonisieren, vergleichbar zu machen.
Ist es aus denn den so eine Art Wirtschaftlichkeitsprüfung oder eine Qualitätsmanagement oder was ist da die Motivation?
Sowohl als auch. Also man kann sich natürlich die Profitabilitätsdaten anschauen, man kann sich aber auch gewisse Patientenverläufe und auch Therapiemuster anschauen. Mhm. Genau, Liegedauern, also sehr breit angesiedelt, sowohl für die medizinische Interpretation als auch, ich sage jetzt mal, für die betriebswirtschaftliche Interpretation. Es liegt ja schon sehr viel auch da schon, auch wenn es in der kleinen Insel Klinikkette ist, aber auch da die Strukturierung von Daten hilft natürlich, dass auch die einzelnen Ärzte untereinander sich mal aus der eigenen Community noch eine zweite Meinung einholen können. Und auch um eine KI drüber laufen zu lassen, wir hatten jetzt auch ein Beispiel im Bereich Radiologie zum Beispiel, da kann man natürlich auch mit KI wahnsinnig viel schon heute machen, indem man KI drüber laufen lässt über gewisse Bilder, Hirnscans. Gibt es da eine Unregelmäßigkeit? Ist da ein kleiner Mikromillimeter, der irgendwie auffällig ist? Haben wir das irgendwo anders schon mal gesehen? Und wie hat sich das 3 Monate später bei anderen Patienten und Patientinnen entwickelt? Also diese Strukturierung auch schon von Daten in einer kleinen Klinikkette ist da schon sehr, sehr häufig auch an der Tagesordnung, sodass wir dann mit den Kunden besprechen, wie könnt ihr eigentlich eure Daten dann nutzen und mit welcher KI könnt ihr was aus den Daten rausholen.
Noch eine Rückfrage. Du sagtest auch zum Beispiel radiologische Befunde mit KI auswerten. Dass es das gibt, ist ja schon lange klar. Ich hatte immer gedacht, dass die Forschung und also die Entwicklung zum Beispiel von so Mustererkennung, Zusammenfassung von möglichst vielen, sage ich jetzt mal, Mammografien oder Gehirnscans zur irgendwie Aufdeckung von zum Beispiel frühen Tumoren oder MS oder was auch immer, dass das eher Forschungsaufgabe ist und dass die hoffentlich auch krankenhausübergreifend betrieben wird.
Das ist auch so. Also es wird auch krankenhausübergreifend betrieben, aber das lebt natürlich auch einfach von der Offenheit der einzelnen Klinikketten, vom Mitmachen und auch von der Akzeptanz, was ja auch ein großes Wort ist im Bereich KI, eben unter den Ärzten und Ärztinnen, die dann in dem Bereich auch tätig sind.
Liebe Podcast-Fans, wir möchten euch noch besser kennenlernen. Deswegen tut mir den Gefallen und füllt unsere Hörerumfrage aus. Wir möchten gerne wissen, was hört ihr am liebsten, welche Themen sind richtig hilfreich für euch und wann und wo und wie lange möchtet ihr eigentlich diese Stimme hören. Dazu geht einfach auf unsere Website www.themedicalnetwork.de/podcast. Dort findet ihr den Link zur Hörerumfrage. Übrigens, alle Teilnehmer bekommen von mir einen Smart Patient Bag. Also mitmachen lohnt sich. Dankeschön. Gutes Stichwort von dir für mich, Akzeptanz. Kannst du uns dazu was sagen? Vielleicht hast du auch noch ein paar Studienzahlen oder irgendwas gelesen. Ich denke, du bist ja in dem Thema sehr tief drin, wie Patienten und Patientinnen auf KI in der Medizin reagieren, aber auch was du für persönliche Erfahrungen in deiner Arbeit in den Kliniken und bei Pharmaunternehmen machst.
Ja. Meine persönliche Erfahrung ist, dass künstliche Intelligenz im ersten Moment immer sehr abstrakt wirkt und sehr viele Fragezeichen auf der gegenüberliegenden Seite hervorruft. Wie begegnen wir dem? Wir machen das auf unserer Seite immer so, dass wir versuchen, sehr schnell eine Art Pilot-Setup, einen geschützten Raum, in dem KI erstmal auch gerade, wenn es noch gar keine Berührungspunkte mit der künstlichen Intelligenz in der Vergangenheit gab, ausgetestet werden kann und dass sozusagen die wichtigen Stakeholder, die dort auch für sich den Mehrwert erstmal erkennen müssen, wirklich die KI und die Lösung kennenlernen können. Es geht da erstmal wirklich um diesen Kontaktpunkt, den es in der Vergangenheit nicht gab und dieses abstrakte Wort künstliche Intelligenz, wo man gar nicht weiß, was bringt mir das eigentlich am Ende? Es ist doch nur teuer und gefährlich und wie gehen wir da mit dem ganzen Datensicherheitsthema um? Und ich versuche dann immer, gerade diejenigen, die immer mit sehr extremen Themen kommen, wie jetzt Missbrauch von Patientendaten. Das ist natürlich immer einfach, ein sehr extremes Horrorszenario, ein Super-GAU in den Raum zu stellen und damit erstmal sämtliche Diskussionen im Keim zu ersticken.
Ich stelle mir das ja so vor, dass eure Auftraggeber ja grundsätzlich schon pro KI sind. Sonst würden sie ja nicht bei euch anrufen. Erlebst du das dann bei den ersten Workshops, dass sich dann auch unter die Teilnehmer so diese großen Skeptiker mischen und es dann nochmal auf den Prüfstand gestellt wird? Oder ist es eigentlich die Ausnahme, dass so viel Skepsis besteht?
Ja, es ist schon eher die Regel, dass die Leute sehr, sehr skeptisch sind und dass sie aber uns sozusagen hinzuholen und mit an den Tisch setzen, damit wir ihnen Wege aufzeigen, wie man sich im ersten Schritt diesem Thema widmen kann. Das heißt, ja, unsere Auftraggeber und Geberinnen sind im ersten Schritt schon mal offen und interessiert.
Warum sind sie das?
Weil sie merken, dass es einfach sehr viel Entwicklung gibt in dem Markt, weil sie merken, dass da Chancen bestehen, weil sie den Anschluss,
ne?
Genau, FOMO, weil sie den Anschluss nicht verpassen wollen und weil sie es für sich einfach mal entdecken wollen. Und deshalb hat sich für uns auch dieser Pilot sehr gut bewährt, dass man sagt, man muss eigentlich individuell einmal das Setup kennenlernen. Das ist ja auch, das gilt übrigens auch jetzt nicht nur für Klinikketten, sondern auch für Pharmaunternehmen natürlich.
Ja, da kann ich mir das noch eher vorstellen. Das ist wirklich auch in der Entwicklung von Medikamenten, hat man ja auch schon viel gelesen, wirklich auch schnellere Fortschritte gibt oder auch schnellere Fails, ja, was ja auch wahnsinnig viel Geld spart dann.
Richtig. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit so einem kleinen Piloten die Machbarkeit und auch so einen kleinen Stresstest für die Firma selbst zu machen. Wer würde dann jetzt genau konkret wie in dem heute existierenden Operational Model, das eben vorherrscht, mit KI in Berührung kommen? Was würde das für den Arbeitsalltag bedeuten? Wie müsste man sich verändern? Vielleicht, was muss man noch investieren in Tech-Infrastruktur oder Dateninfrastruktur?
Was sicherlich auch ein Problem ist, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Kliniken einfach auch nicht auf dem neuesten Stand sind, was Tech angeht.
Ganz genau. Und dann muss man überlegen, was passt eigentlich zum Reifegrad des Unternehmens und der Klinikkette? Was passt auch zu dem, wie die Klinik nach außen auftritt? Was erwarten Patienten und Patientinnen heute? Was erwarten sie in 5 oder 10 Jahren? Also man muss ja auch irgendwie so ein bisschen gucken, dass man zukunftsready ist.
Was sind denn so Planungshorizonte für die Kliniken, mit denen ihr arbeitet? Also geht es schon um die nächsten 10 Jahre?
10 Jahre ist sehr weit weg tatsächlich, aber in den Projekten, in denen wir arbeiten, ist insbesondere der Effekt auf die nächsten 12 Monate relevant, weil man da natürlich auch umsetzt und dann auch einen Effekt haben möchte.
Das ist aber sehr agil.
Das ist sehr agil und dann kommt es darauf an, wie entwickelt es sich im Horizont von 2, 3 Jahren, wenn man einmal sozusagen in den ersten 12 Monaten angefangen hat, den ersten Weg zu gehen und was bedeutet das dann? 5 Jahre ist schon eher so ein langer Horizont in unserer Welt, weil man muss einfach auch bedenken, da kommt so viel, dass es gar keinen Sinn macht, in 5 Jahren zu denken, weil man es in 2 Jahren wahrscheinlich schon wieder neu aufsetzen könnte. Und deshalb versuchen wir da auch möglichst sozusagen in einem kontrollierbaren Zeitframe zu bleiben, damit uns das nicht total entgleitet.
Naja, und das ist natürlich auch das Erfolgserlebnis, ne? Also dieses Machbarkeit zu spüren. Du hattest jetzt auch so schön gesagt, KI entdecken. Also es geht ja ganz vielen Berufsgruppen so, dass das ja dieses Play Around, ne, with AI ist ja so wahnsinnig. Also ich merke auch schon selber, dass ich jetzt gerade wieder so ein Kribbeln und Grinsen bekomme, wenn ich da auch dran denke, was ich in letzter Zeit alles mit KI ausprobiert habe und die verschiedenen KIs auch mit verschiedenen Aufgaben betraut habe und es ist einfach mind-changing, ja. Also es hört sich jetzt irgendwie so komisch an, aber ich kann nur jeden ermutigen, das auch zu tun und sich einfach mal mit kleinen Sachen KI zu entdecken, weil dann wird man die Benefits auch sehr gut erkennen. Das gilt sowohl für die Empfänger von medizinischen Leistungen als auch für die Erbringer, ja. Also wir sind ja auch alle Menschen und man kann ja auch in seinem Privatleben mal so ein bisschen mit KI rumspielen. Sag mal, wie viele von deinen Projekten werden denn abgeblasen wegen ist zu kompliziert und irgendwie würden wir das doch nicht?
Unter 5%.
Sehr gut.
Also wenn, dann kommt es gar nicht zustande, würde ich eher sagen. Also dann ist es eher, dass man sagt, das Timing fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an. Wir müssen erst noch, oder wir, wie gerade schon angesprochen, wir müssen erst noch unsere technische und Dateninfrastruktur in Ordnung bringen, bevor wir überhaupt mal mit KI anfangen können,
das muss ja auch
Themen umzusetzen.
Sein, ne?
Genau, aber dass man wirklich sagt, ist, man hat schon begonnen und dann wird nochmal gestoppt, das kommt fast gar nicht vor.
Okay, dann hast du noch Zeit für einen weiteren Use Case in einer Klinik.
Was wir häufig machen, um Kunden zu unterstützen, das wechselt jetzt nochmal die Perspektive, da musst du mir sagen, ob das spannend ist, aber das Thema Fachkräftemangel ist natürlich für viele unserer Kunden gerade im Klinikkontext sehr, sehr brisant und sehr schmerzhaft. wertvoll. Und deshalb führen wir auch viele KI-Projekte ein im Bereich Talent Scouting, Fachkräftegewinnung und auch Fachkräftebindung. Also KI kann auch für Klinikketten genutzt werden, um sehr effizient Lebensläufe zu scannen. Man muss sich vorstellen, gerade Leute, die im Bereich Medizin arbeiten, die sitzen nicht den ganzen Tag vor dem Laptop wie wir. Die haben vielleicht den Lebenslauf nicht perfekt fertig, haben das Anschreiben nicht fertig. Und da muss man sich eben überlegen, wie können wir Bewerbungsprozesse so gestalten, dass diesen Menschen es erleichtert wird, sich schnell zu bewerben, schnell an die richtige Adresse zu kommen. Und da kann man natürlich auch viel mit KI unterstützen und auch im Bereich Bindung.
Das mit so, man kennt ja auch Analytics und diese ganzen Daten, die man ja eh schon hat, ne? Wenn man zum Beispiel Online-Bewerbungsprozesse oder auch so Closing-Zeiten und so. Da kann ich schon was mit anfangen. Das wird mit KI jetzt einfach noch besser ausgewertet. Aber zum Thema Mitarbeiterbindung, da bin ich jetzt richtig hellhörig geworden.
Mhm. Was wir schon auch gemacht haben mit Kunden, ist, dass wir Programme gelauncht haben, in denen im Rahmen eines Intranets sich unterschiedliche Mitarbeitende Informationen holen können und auch beispielsweise Gutscheine abholen können. Das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem ganzen Thema Benefits und dass man dann analysieren kann, was ist denn das Aktivitätsniveau von meinen Mitarbeitenden in diesem Intranet? Für welche Bereiche interessieren sie sich denn? Welche Gutscheine, welche Voucher haben sie denn genutzt? Und wie kann ich das noch besser nach vorne denken, um meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einfach ein sehr maßgeschneidertes Bindungsprogramm anbieten zu können.
Ich dachte, ihr wertet auch sowas aus wie Dienstpläne, korreliert mit Kündigungswellen oder also so wirklich so dieses der Sache auf den Grund gehen, warum zum Beispiel Mitarbeiter die Klinik verlassen, wo die Belastungen zu hoch sind. Ist sowas auch denkbar? Weil das kann ich mir aus meinem eigenen Erlebnis, Erinnerung, das ist ja eher schlimmer geworden als besser und ich hatte damals auch schon ganz schön viel Stress. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem, ne? Die Abwanderung der Menschen und Ärztinnen und Pflegerinnen und den ganzen Leistungserbringern.
Richtig. Und da hat man tolle Möglichkeiten, dass man KI verwendet, um beispielsweise Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Befragungen auf Herz und Nieren zu durchdringen und zu lesen. Also es gibt Tools, die einem zum einen natürlich das klassische Abfragen von Feedback abnehmen, aber dann auch auf Basis von Verhaltensmustern, also auch Abstimmungsmustern in den letzten Monaten, Antworten, die in den letzten Monaten und Wochen gegeben worden sind, dann auch einen Alert und einen Alarm sozusagen auslösen und sagen, auf dieses Team muss man jetzt ganz besonders achten. Da gab es jetzt mehrere Stimmen gegen beispielsweise, ich sage jetzt mal, die Führungskraft oder hier schlägt das ganze Thema Work-Life-Balance-Stress besonders stark aus.
Und oder das hier führt, ist der Krankenstand hoch und so weiter.
Genau, das führt schon dann zu dieser Transparenz, dass man gerade auch dieses Mitarbeiterbindungsthema noch stärker in den Fokus rücken kann und auch viel sehen kann, auch über viele Mitarbeitende hinweg.
Ja, wunderbar. Also ich glaube, wir könnten jetzt auch noch über Gendermedizin und über diverse Technologien auch im ganzen in der ganzen Gesundheitsökonomie sprechen. Aber ich glaube, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern hier wirklich ein tolles Paket an Informationen rund um KI, wo sie heute schon im Einsatz ist, im Klinikalltag und wie wir uns das auch in Zukunft vorstellen, geliefert. Und ich nehme jetzt mal von dir mit, was ich irgendwie jetzt sagen muss, weil du hast es aus deiner Erfahrung berichtet, dass es noch sehr viel Skepsis gegenüber KI gibt und wir aber auch gelernt haben, KI ist schon total viel drin. Also in dem, was wir erleben und machen, ist im jetzigen medizinischen Umfeld auch schon viel KI drin. Und du empfiehlst Kliniken auf jeden Fall erstmal mit Pilotprojekten anzufangen, damit man auch so ein bisschen KI entdecken kann. Das finde ich auch ganz toll. Und genauso wie du gesagt hast, es gibt 420 Millionen E-Rezepte, wird es hoffentlich auch bald sehr, sehr, sehr viele Millionen Datensätze über die EPA geben. Wir haben da eine kleine Wette laufen. Und dann können wir, glaube ich, auch wirklich noch bahnbrechende Verbesserungen in der Patientenversorgung und auch in der Therapie und Diagnostik machen. Da freue ich mich total drauf. Und KI hilft uns dann auch mit den richtigen Leuten in den Kliniken zusammenarbeiten zu können, weil es wieder vielleicht ein bisschen weniger Fachkräftemangel gibt. So weit, so gut. Ganz herzlichen Dank, Dr. Anja Kohnhäuser.
Vielen Dank, Andrea, dass ich dabei sein durfte.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.